Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Sie herzlich begrüßen zu dieser Veranstaltung. Mein Name ist Andreas Lübbe, ich bin Arzt und Onkologe und ich versorge Menschen nach einer Krebserkrankung und kümmere mich darum, die Folgen der Krankheit und die Folgen der Behandlung möglichst zu korrigieren und den Menschen ihre Kraft und ihre Alltagstauglichkeit wieder zurückzugeben. Ich bin seit 22 Jahren in diesem Beruf tätig und mir begegnen ungefähr im Jahr 2.500 Patienten, meistens ältere Menschen, die operiert, bestrahlt oder einer Chemotherapie unterzogen worden sind. Ziel meiner Aufgabe ist es, diesen Menschen zu helfen, wieder in ihre Lebenswirklichkeit zurückzukommen. Und das bedeutet natürlich, die körperlichen und die geistigen, aber auch die seelischen Folgen zu verringern. Die Patienten sind alle behindert. Das heißt, wenn man eine schwere Krankheit hinter sich gebracht hat, dann bekommt man über das Sozialrecht einen Schwerbehindertenausweis. Und davon gibt es in Deutschland 7 Millionen. Ungefähr 16 Millionen sind kurz davor, eine Behinderung zu erlangen oder schwerbehindert zu werden, weil sie alt und gebrechlich sind und unter verschiedenen Krankheiten leiden. Wenn wir das zusammen addieren, sind wir bei 18 Millionen Bürgern in unserem Land, also bei jedem Fünften, der schwerbehindert ist oder Unterstützung benötigt in seinem Alltag. Und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, wenn Rehabilitation und Inklusion gelingen, ist niemand behindert. Denn was bedeutet es eigentlich, wenn Menschen behindert sind? In Wirklichkeit werden sie durch die Umwelt behindert. Und so fange ich jetzt mal mit dem Vorwort hier an. Niemand ist behindert, weder von Geburt an, noch durch einen Unfall, noch im Alter. Man wird behindert durch das Umfeld, das Klima, die Alltäglichkeiten. Fehlt mir nach einem Unfall ein Bein, dann muss ich sehen, wodurch ich meine Mobilität bewahre. Dazu gehört meine Umwelt. Sind Hilfsmittel vorhanden, Bürgersteige abgesenkt, verfügen die Bahnhöfe über genügend Aufzüge, dann kann man den Verlust seines Beines ausgleichen. Ich werde dann nicht mehr behindert. Mir fehlt eben ein Bein. Was macht den Menschen eigentlich aus, fragt man sich. Und wie viel Körper ist dazu nötig? Für solche Fragen und so ein Denken steht dieses Buch. Der arm- und beinlose Psychologe Georg Fraberger an der Universität Wien meint dazu, wir müssen unsere Seele frei entfalten können. Erst dann ist es uns möglich, ein sinnvolles und glückliches Leben zu entwickeln. Erst dann sind wir fähig, die scheinbaren Grenzen von Körper und Geist zu überwinden. Es ist eben alles eine Sache der Betrachtung. Dazu zählt auch die Frage, ob man Barrieren in seinem Kopf zulässt. Was ist davon zu halten, wenn die Bedienung in einem Lokal die Begleitung des armlosen Janice McDavis fragt, was er denn essen möchte? Kann der Mann etwa nicht sprechen? Man ist also nicht behindert, sondern man wird unter Umständen von seinem Umfeld behindert. Deswegen könnte man für Menschen mit Beeinträchtigungen in unserer Gesellschaft sehr viel mehr erreichen, wenn es Barrieren nicht gäbe. Ich weiß ja nicht, wie Sie heute hierher gekommen sind, ob mit Bahn oder Auto, mit dem Zug oder sonst wie. Aber wenn man sich mal in die Situation eines Menschen mit einem Rollstuhl hineinversetzt, dann muss man feststellen, dass die Gesellschaft hier in Deutschland auf Menschen mit Mobilitätseinschränkungen nicht gut eingestellt ist. In Amerika ist das übrigens anders. Man hat da eine andere Mentalität. Die Bürgersteige sind abgesenkt und die Gesellschaft geht ganz anders mit Menschen um, die eine Beeinträchtigung haben. Es muss sich also sehr viel auch politisch tun. Deutschland ist der UN-Menschenrechtskonvention beigetreten, offiziell. Aber davon haben viele Patienten eben nichts. Es ist übrigens natürlich auch eine Frage, was man eigentlich unter Behinderung versteht. Wenn man mal sich umguckt, jeder zweite hier von Ihnen trägt eine Brille und die, die keine Brille haben, haben vielleicht Kontaktlinsen. Das heißt, wir sind alle irgendwo sehbehindert. Das kümmert uns aber im Grunde genommen nicht, weil es ja Gläser und Kontaktlinsen gibt und wir sehen könnten. Stellen wir uns mal für eine Sekunde vor, wir würden keine Brille haben und müssten uns sozusagen mit unserer eigenen Sehfähigkeit durchs Leben schlagen. Es wäre alles andere als angenehm. Das macht man sich so gar nicht bewusst. Und deswegen will ich versuchen, mit diesem Buch eine Lanze dafür zu brechen, so etwas wie Awareness voranzubringen. Also, dass die Menschen sich darüber im Klaren sind, wie man auch in seiner Umfeld vielleicht kleine Dinge verbessern kann, um denen, die behindert sind, ob sie nun nicht hören können oder nicht sehen können oder in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, wie man denen sozusagen beistehen kann. Vor ein paar Tagen ist der englische Physiker Stephen Hawking gestorben im Alter von 76 Jahren. Sie haben das verfolgt. Es ist ein berühmter Mann gewesen, der vor über 50 Jahren mit der Diagnose einer amyotrophen Lateralsklerose diagnostiziert worden ist. Einer Krankheit, die dazu geführt hat und bei etwa 6.000 Menschen im Land dazu führt, dass die Muskulatur von den Nerven nicht mehr versorgt wird und dadurch verkümmert die Muskulatur. Am Ende ist es so, dass die Patienten kaum noch Kontrolle über ihre Gliedmaßen haben und sie am Ende infolge einer Atemlähmung auch versterben. Meistens so nach etwa 6 Jahren. Der Fall von Stephen Hawking war insofern ungewöhnlich, weil er tatsächlich über 50 Jahre mit dieser chronisch fortschreitenden Krankheit gelebt hat. Und er hat alle technischen Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen, in der Medizin genutzt und bei sich auch nutzen lassen, um seine geistigen Fähigkeiten, also seine astronomische und kosmologische Kompetenz zum Ausdruck zu bringen. Bis hin dazu, dass er nur noch mit seinen Augen einen Sprachcomputer betätigt hat und damit mit der Außenwelt kommunizieren konnte. Und er hat bis vor ein paar Jahren ja Vorlesungen gehalten und sich an wissenschaftlichen Diskussionen beteiligt im Alter von über 70 Jahren, ohne dass er so eigentlich wie wir sprechen konnte. Und das zeigt, wenn man die Möglichkeiten ausschöpft heutzutage, die bestehen, um Menschen mit Beeinträchtigungen oder Handicaps zu unterstützen, technisch oder auch emotional, dann kann man eine Menge erreichen. Aber es ist eben leider eine große Ausnahme. Ich will Ihnen vielleicht jetzt einmal den Fall eines Patienten kurz schildern, der bei mir in der Klinik war, nachdem er mit einer bösartigen Erkrankung im Kopf-Hals-Bereich diagnostiziert worden ist. Es ist also ein Patient, nennen wir ihn mal Herrn Müller, der aus schwierigen Verhältnissen kam. Von seiner Frau war er geschieden, von seinen beiden Kindern auch. Er hatte keinen Kontakt mehr zu seinen eigenen Kindern und sein letzter Job lag mindestens 3 Jahre zurück. Er lebte von Hartz IV und war etwas über 60 Jahre alt. Irgendwann hatte er bei sich festgestellt, dass er Schwierigkeiten beim Kauen hatte. Eine Stelle an der Zunge störte ihn. Nach ein paar Wochen ging er dann zum Arzt. Der verordnete Antibiotika. Als die Stelle nicht mehr verschwand, schickte der Hausarzt seinen Patienten zum Hals-Nase-Ohren-Spezialist. Der fand die Stelle zunächst überhaupt nicht, gab ihm ein zweites Antibiotikum und so vergingen wieder einige Wochen. Irgendwann wurde er dann doch mit einer bösartigen Krankheit in der Zunge diagnostiziert. Ein halbes Jahr war mittlerweile vergangen. In der Zwischenzeit hatte der Mann 30 Kilo an Gewicht verloren. Er konnte ja nicht mehr essen. Er wurde operiert. Er wurde bestrahlt und dann kam er zu uns. Er war schwach, hatte kaum noch Muskulatur an den Armen und Beinen, eine blasse Hautfarbe, ausgeprägte Mundtrockenheit infolge der Bestrahlung, der Ort, durch den er sich ernährte, er konnte immer noch nicht schlucken, die Wunde musste erstmal verheilen, war entzündet und vereitert, er konnte sich nicht pflegen. Das heißt, der Mann hatte viele Probleme. Er konnte nicht riechen, er konnte nicht schmecken, der Mund war trocken, er hatte keinen Speichelfluss. Er konnte seinen Arm nicht heben, weil man im Rahmen der Operation Nerven durchtrennt hatte. Und so kam er zu uns und hatte ein ganzes Bündel an Problemen. Was war jetzt unsere Aufgabe? Also das nennt sich, wird zusammengefasst unter dem Begriff Rehabilitation. Wir mussten sehen, dass wir diesem Mann gerecht werden. Mundhygiene, hochkalorische Kost, Schlucktraining durch Logopädinnen. Das will ich jetzt gar nicht alles ausführen, das habe ich hier sozusagen mal beschrieben. Er musste Energie bekommen, das heißt, er musste irgendwie Kalorien zu sich nehmen, sollte wieder zunehmen. Und das war sozusagen das eine Paket, diese körperlichen Dinge. Die nächste Frage ist natürlich, wie hat diese Krankheit und die Behandlung sich eigentlich psychisch ausgewirkt? Das muss man ja alles erstmal auch verkraften. Er hatte niemanden an seiner Seite und wirkte in sich gekehrt, zugleich aber ansprechbar und emotional zugewandt. Er war ein einfach strukturierter Mann und hatte nach allem, was wir erfahren konnten, im Leben ganz bestimmt viele negative Erfahrungen gemacht, und zwar nicht nur mit Ärzten. Sonderlich viel Zeit, sich mit der Biografie eines Rehabilitationspatienten zu beschäftigen, hat man bei der Vielzahl der Patienten nicht, und doch gelingt es viel besser als in einem Akutkrankenhaus. In einem Akutkrankenhaus muss ja die Verweildauer der Patienten heute sehr kurz sein, auf Deutsch. Die müssen reinkommen, kriegen eine Diagnose, werden behandelt und schnell wieder verschwinden. Sonst rechnet sich das nicht. Und das ist natürlich problematisch, wenn man einen Menschen mit vielen, vielen Problemen hat, wie bei unserem Patienten. Und das ist das, was die Rehabilitation eben gut kann, wenn man ambulant oder stationär diesen Menschen sich widmet. Man hat immerhin ein paar Wochen und kann versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Wir konnten insofern diesem Mann eigentlich ganz gut helfen. Wir haben uns auch 4 Wochen Zeit genommen. Die Kosten werden in der Regel übernommen. Und das ist sozusagen auch noch Bestandteil in diesem Buch, dass die ganzen Rahmenbedingungen, wann man welche Leistungen beantragen kann, die es gibt im Sozialrecht, welche gesetzlichen Regelungen es gibt, wie man einen Reha-Antrag stellt, das habe ich da alles mit reingeschrieben, um sozusagen eigentlich ein ganzes Informationsbündel da mitzugehen. Also einmal, was kann die Rehabilitation, was gibt es für rechtliche Möglichkeiten, wie sind die Rahmenbedingungen sozusagen, und das Ganze aufgebaut an Fallbeispielen, um auch zu zeigen, welche Möglichkeiten außerhalb des normalen Auftrags bestehen, zum Beispiel durch Selbsthilfegruppen. Selbsthilfegruppen sind ja Gruppen von ehemaligen Patienten, die im Grunde genommen das Gleiche durchgemacht haben, wie die Patienten, die sie betreuen, aber denen aus eigener Erfahrung mit Rat und Tat beiseite stehen wollen. Wenn also jetzt zum Beispiel Herr Müller, unser Patient, wieder auf die Beine kommen sollte, was wir sicher auch geschafft haben, dann könnte er für die Zukunft sagen, also die Erfahrung, die ich gemacht habe, die möchte ich anderen ersparen, und deswegen schließe ich mich dem Bezirksverband der Kehlkopfoperierten oder der Zungenoperierten an und helfe denen, bevor sie eine Operation bekommen, und sage ihnen, worauf sie sich einstellen können und ähnliches mehr. Also Selbsthilfegruppen gibt es in Deutschland für alle möglichen Erkrankungen. Sie kennen die anonymen Alkoholiker, die Rheuma-Liga. Im Bereich der Tumorerkrankung gibt es eine ganze Reihe von Selbsthilfegruppen. Und da ist es eben ehrenamtliches Engagement der Bevölkerung, betroffenen Menschen, also Patienten, zu helfen, mit ihrer Situation auch in dem Dschungel des Gesundheitswesens einigermaßen gut zurechtzukommen. Patienten sind total dankbar dafür, wenn sie neben Ärzten und Pflegekräften im Krankenhaus einen Patienten sehen, der das Gleiche durchgemacht hat, was ihnen unter Umständen bevorsteht. Und so kann man sagen, dass ohne die Selbsthilfegruppen die Medizin sehr viel ärmer wäre und das Gebiet der Rehabilitation und Inklusion eigentlich gar nicht so umgesetzt werden könnte. Und doch muss man sagen, dass bei uns in Deutschland im Gesundheitswesen die Rehabilitation und Inklusion eigentlich eine untergeordnete Rolle spielt und in anderen Ländern noch viel mehr. Man kann sagen, Behinderte oder Menschen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen sind die größte Minderheit der Welt. Das ist jetzt nicht mein Zitat, aber ihre Zahl übersteigt die Bevölkerungszahl Chinas. Also wir haben auf der Welt mindestens 1,5 Milliarden Menschen mit Behinderung. In den USA lebt jeder Fünfte mit Behinderung, in Europa sind es mindestens 15%, je nachdem, wie man zählt. Und wenn wir uns mit den Brillen sozusagen mit dazu rechnen, dann ist jeder Zweite mindestens irgendwie in einer Form behindert. Und wenn es sozusagen eine Sehbehinderung ist. Immer eine Frage der Definition. Für die Schwerbehinderung gibt es klare Definitionen, wann man schwer behindert ist. Und auch das nicht für alle Zeiten, sondern erstmal nur für eine gewisse Zeit. Das wird dann von Amts wegen alle paar Jahre kontrolliert. Denn man kann sich ja auch bessern in seiner Behinderung. Und dann etwa keine Schwerbehinderung mehr haben. Das Image der Behinderung und der Inklusion ist sicherlich verbesserungsbedürftig. Ich sage Ihnen mal noch mal so ein Beispiel. Wir haben ja jetzt im Moment die Paralympics. Und da sind ja 19 Athleten nach Pyeongchang geflogen, um unser Land zu repräsentieren bei den Paralympischen Winterspielen. Und natürlich gab es auch 2016 in Rio, Olympische Spiele und auch da die Paralympischen Sommerspiele. Ja. Kürzlich haben die öffentlich-rechtlichen Sender, also da hinten sind ja ARD und ZDF, in diesem Land damit gedroht, die Berichterstattung über die olympischen Sportarten zu reduzieren, insbesondere der Paralympics. Zu dieser Entscheidung passt, dass der umstrittene IOC-Präsident Thomas Bach, immerhin ein Deutscher, der Eröffnungs- und auch der Abschlussfeier der Paralympics 2016 fernblieb. Unprecedented. Das gab es noch nie, dass ein IOC-Präsident bei der Eröffnung und Abschlussfeier der Paralympics nicht zugegen war und sich sozusagen persönlich auch dafür mitverantwortlich fühlte. Er hatte offenbar Wichtigeres zu tun. Das ist eine Art und Weise, Anstrengungen wie zum Beispiel von Nico Kappel, einem Mann mit Achondroplasie und 1,40 Meter Körpergröße in Rio de Janeiro, zu ignorieren, also Thomas Bach hat ihn ignoriert, der hat für Deutschland die Goldmedaille im Kugelstoßen bekommen. Sie wissen vielleicht, bei den Paralympics gibt es ganz unterschiedliche Einteilungen, wer an welchen Disziplinen teilnehmen kann, also Sehbehinderte, Einarmige und so weiter. Das ist übrigens auch hier mal so systematisch dargestellt. Dieser Mann mit 1,40 Meter Körpergröße, der nun also die Goldmedaille gewonnen hat, konnte zu dieser Leistung kommen durch eine Stuttgarter Trainingsgruppe, in der Inklusion gelebte Wirklichkeit ist. Und mit seiner optimistischen Art konnte er alle mitreißen und eben eine Lanze für den Behindertensport brechen. Ist Gast etlicher Talkshows gewesen und auch seine Lebensgeschichte und Lebensgrundhaltung ist ja dadurch relativ bekannt geworden. Es gibt ja den Deutschen Olympischen Sportbund und es gibt einen Dachverband für Sport von Menschen mit Behinderungen. Und es gibt auch ein nationales paralympisches Komitee in Deutschland. Wie viele Mitglieder und so weiter, das will ich uns jetzt mal so ersparen. Aber es ist eben ein, und das kommt immer wieder, glaube ich, in diesem Buch zum Tragen, so eine gesellschaftliche Sichtweise, wie man mit Menschen umgeht. Also das Thema der Inklusion, das haben Sie wahrscheinlich ja auch verfolgt. Das begleitet uns immer nur bei Kindern und Jugendlichen, wenn es darum geht, wie können die eigentlich in der Schule sozusagen beschult werden und können die in die Regelschulen. Und dann hat man den Lehrern gesagt und den Schuldirektoren, ihr müsst die aber aufnehmen, wir wollen diese Förderschulen abbauen. Und im Grunde genommen sollen die teilhaben an dem, was die normalen Kinder eben auch zu hören und zu lernen bekommen. Und natürlich ist das auch richtig so. Aber es gibt natürlich auch Grenzen und wie das in Deutschland oft so ist, wird manchmal der Bogen etwas überspannt und dann werden eben Kinder und Jugendliche mit geistigen Behinderungen, die den Unterricht stören, weil sie sich emotional oder sonst wie nicht im Griff haben, die werden dann in eine normale Schulklasse gepackt und damit wird dann der Unterricht für alle sozusagen unmöglich gemacht. Und dies ist dann natürlich veröffentlicht worden und schon ist die Inklusion so ungefähr gescheitert. Das ist natürlich fatal, wenn man nicht die guten Seiten der Inklusion mit berücksichtigt und etwa dafür sorgt, dass eben Mädchen und Jungs, die meinetwegen keinen Arm oder kein Bein haben, wenn man jetzt verhindert, dass die in der Regelschule mit aufgenommen werden sollen. Natürlich kann ein einarmiger Junge oder ein einarmiges Mädchen einen ganz normalen Schulunterricht beiwohnen und ganz normal Abitur machen. Warum denn auch nicht? Das heißt, man muss differenziert vorgehen und kann nicht alles sozusagen versuchen, über den Kamm zu scheren. In diesem Buch sind immer wieder auch persönlich betroffene und bekannt gewordene Behinderte erwähnt. Zum Beispiel Thomas Quasthoff, der Bariton-Sänger, weltbekannt, der durch Contagan, also ein Medikament, das seine Mutter in der Schwangerschaft eingenommen hatte, ja, letztlich ohne Arme und Beine zur Welt gekommen ist. Damals, vor 50 Jahren, war es ja so, dass Arzneimittel, bevor sie zugelassen worden sind, noch nicht so auf Herz und Nieren überprüft worden sind, wie das heute der Fall ist. Und so haben viele Frauen in ihrer Schwangerschaft ein Schlafmittel eingenommen, Thalidomid, Contagan, ohne zu wissen, was das auf die sogenannte Leibesfrucht für Auswirkungen hatte. Das Ergebnis war, dass eben viele Menschen, einige Tausend, zur Welt gekommen sind, ohne Arme, ohne Beine und ihr Leben leben mussten. Und Thomas Quasthoff ist nun halt eben so zur Welt gekommen. Sein Vater war Pfarrer. Sein Vater war nicht Pfarrer. Der Vater wurde von einem Pfarrer gefragt in den 60er Jahren, stimmt es, dass du einen Krüppel zum Sohn hast? Worauf der entgegnete, er habe keinen Krüppel zum Sohn, sondern einen körperbehinderten Sohn. Und so hat es eben letztlich viele Jahre gedauert, bevor auch in den Gesetzestexten dieser Begriff Krüppel überhaupt verschwunden ist, weil bei uns in Deutschland alles offensichtlich so seine Zeit dauert, bevor irgendetwas auch mal durchgesetzt wird. Nun ja, ich möchte natürlich nicht nur Ihnen etwas erzählen und vorlesen, aber ich möchte Ihnen zunächst mal auch Fragen stellen oder Sie bitten, selber Fragen zu stellen, was Sie vielleicht hören möchten. Und vielleicht finde ich dann ja eine Passage, wo ich daraus vorlesen kann. Also aus dem Gebiet Rehabilitation, Inklusion, Behinderung. Haben Sie irgendwelche Fragen oder bitte? Also die Frage ist, wie man Inklusion in den Schulen am besten durchsetzen kann. Und das ist ein ja, naja, also eigentlich ist Expertenmeinung, dass an bestimmten Förderschulen kein Weg dran vorbeiführt. Aber die Anzahl der Förderschulen, die wir haben im internationalen Vergleich, die ist sehr, sehr hoch. Das heißt, es ist sicherlich ein Gang der Zeit, die Inklusion mit Leben zu erfüllen. Was bedeutet Inklusion? Was ist eigentlich Integration? Das wird oft, sag ich mal so, verwechselt. Integration bedeutet, man geht davon aus, man hat eine Gesellschaft, meinetwegen die deutsche Gesellschaft, und es kommen beispielsweise aus anderen Ländern Flüchtlinge, Asylsuchende hierher. Die sollen integriert werden, das heißt also irgendwie in die deutsche Gesellschaft aufgenommen werden, die deutsche Sprache lernen, das deutsche Kulturgut und dann irgendwie sehen, dass sie dann in unserer Gesellschaft ein Leben führen, sofern sie hier bleiben. Bei der Inklusion geht man aber nicht davon aus, dass man eine geschlossene Gesellschaft hat, sondern man geht im Grunde genommen davon aus, dass alle Menschen unterschiedlich sind, und ich glaube, das kann man auch sagen, und zwar in all ihren verschiedenen Facetten. Menschen sind ganz unterschiedlich und die Rahmenbedingungen in der Gesellschaft müssen so sein, dass die Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit möglichst harmonisch zusammenleben. Und das bedeutet eben, um auf Ihre Frage zurückzukommen, wenn wir jetzt ein Kind haben, das sozial auffällig ist oder psychiatrisch krank, dann kann das sich ja unterschiedlich bemerkbar machen. Und sicherlich könnte man, im Einzelfall muss man es entscheiden, diese Kinder in einer normalen Regelklasse beschulen, sofern die Rahmenbedingungen da sind. Das heißt also, nicht nur der Klassenlehrer oder der jeweilige Fachlehrer anwesend ist, sondern vielleicht auch ein zweiter Lehrer und auch noch irgendwo ein Psychologe oder ein Sozialarbeiter im Hintergrund vorhanden ist. Der muss ja nicht an jeder Schulstunde dann da sein. Aber wir müssen uns wahrscheinlich an den Gedanken gewöhnen, dass die konventionelle Art und Weise, wie wir Kinder unterrichten, dass wir uns langsam oder sicher davon verabschieden müssen. Denn so wie wir heute unsere Kinder und Jugendlichen unterrichten, so haben wir es vor 90 oder 100 Jahren im Grunde genommen auch schon gemacht. Und wenn wir uns angucken, was eigentlich vor uns liegt, welche Aufgaben im digitalen Netzwerken, in der automatisierten Berufswelt später, dann werden wir mit Mathematik und Analysis und mit konventionellen Fächern nicht mehr so zurande kommen. Wir müssen andere Kompetenzen lernen, andere Gruppen in den Schulen aufbauen. Und das ist die Chance eigentlich für die Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen jedweder Art, dass man darauf auch ganz anders Rücksicht nimmt. Wir brauchen kleinere Gruppen, nicht mehr diese großen Klassen. Wir brauchen sehr viel mehr Lehrpersonal. Ich bin übrigens ganz hoffnungsvoll, dass die neue Bildungsministerin aus Berlin-Neukölln, dass die das auch zumindest anstößt. Und dass wir dann eben diejenigen mit geistigen oder körperlichen Beeinträchtigungen oder Einschränkungen mit aufnehmen. Also ich bin da sehr hoffnungsvoll, dass es gelingen könnte. Nur die Mühlen, die mahlen in Deutschland sehr langsam. Und wir brauchen sehr viel Geld und sehr viel Zeit, um genügend Lehrer hinzubekommen. Wir haben im Moment einen Lehrermangel, weil wir wieder erwarten, mehr Kinder bekommen in Deutschland, also nicht nur durch die, die in unser Land kommen, sondern die Deutschen selber bekommen mehr Kinder. Das heißt, wir haben zu wenig Lehrer ausgebildet, um den Status quo zu halten. Im Grunde genommen brauchen wir noch viel mehr Lehrer, um die Inklusion zu leben und diese modernen Anforderungen zu erfüllen. Das war jetzt eine sehr lange Antwort. Also, bitte. Ich kann es nicht.
Also ich studiere Lehramt. Ja. Was müsste ich als zukünftige Lehrerin denn wissen, um tatsächlich auch effektiv in meiner Klasse gut arbeiten zu können, auch mit Kindern für Inklusionsfälle? Also ich bekomme an der Uni ein Modul zum Thema Diagnostik und das ist es dann eigentlich auch. Ja. Was müsste man denn noch wissen müssen?
Ja. Ich finde es erstmal wunderbar, dass Sie diese Frage stellen und dadurch zum Ausdruck bringen, dass Sie sich dafür interessieren. Und indirekt geben Sie ja zu erkennen, dass Sie nicht zufrieden sind mit dem, was Sie im Angebot haben. Man kann es erstmal theoretisch betrachten, aber auch lokal versuchen zu regeln. Also wir in Ostwestfalen, in Paderborn, wir haben zum Beispiel an der Universität für Lehramtsstudenten ein Angebot, bei dem sie teilhaben im Institut für Sportmedizin und Sportwissenschaften, wo Menschen mit Behinderung drinne sind, in verschiedensten Gruppen. Und dadurch, dass die Lehramtsstudenten sehr viel Pakete und Module in diesem Sportinstitut haben, haben sie einen konkreten Zugang zu Menschen mit körperlichen und auch geistigen Einschränkungen. So haben wir das da gelöst, aber natürlich ist es so, wir brauchen wahrscheinlich ganz andere Kompetenzen im Lehrbereich in der Zukunft, als wir heute noch lehren. Natürlich brauchen wir eine gewisse Fachkompetenz in den Fächern, das ist sicherlich ganz richtig, aber Sie würden mir wahrscheinlich auch zustimmen, dass bestimmte pädagogische Ansätze auch noch verbessert werden könnten und auch die Hintergrundinformationen von Menschen gerade mit geistigen Einschränkungen. Also die emotionale Erreichbarkeit von Menschen ist im Prinzip immer da, auch bei Menschen mit Demenz. Ja, wenn Menschen keinen Geist mehr haben und nicht mehr wissen, wie sie heißen und wer sie sind, man kann mit älteren Menschen, die unter Demenz leiden, sehr viel Gutes tun und sie emotional berühren. Und ich glaube, wir brauchen in der Lehrerausbildung sehr viel mehr emotionale und psychologische Momente in dem Sinne, dass ich persönlich glaube, dass der beste Lehrer der ist, der das Potenzial eines Schulkindes maximal nutzt. Also ich habe 3 Kinder, 2 sind jetzt aus der Schule raus, mein Jüngster ist 13 Jahre alt, der hat also einen Physiklehrer, der geht durch den Unterricht und dessen einzige der verteilt lauter Referate und die einzige Aufgabe im Unterricht ist, Fragen zu stellen und per iPad sozusagen Beteiligung und Qualität der Antwort darzustellen. Das heißt, da ist null Bestreben, das Potenzial eines Kindes irgendwie zu heben. Also es kommt mehr auf die Bewertung an als auf die Vermittlung und es kommt dann mehr auf die Vermittlung an als auf die Hebung der sozialen Kompetenzen oder der Stärken eines Kindes. Ja. Also das ist sozusagen eine völlige Fehlgewichtung. Ich finde, das Bewerten ist nicht so wichtig und andere Länder machen uns ja letztlich auch vor, wie die Lehrerausbildung funktionieren kann, wenn man dann doch mal wieder Finnland und Schweden zum Beispiel bemüht. Das tut man ja nicht ohne Grund, weil da die Klassengrößen kleiner sind und die Ausbildung der Lehrer auch eine andere ist. Das waren ja zwei tolle Fragen. Was haben Sie denn noch für Fragen? Vielleicht zur Rehabilitation oder noch andere Fragen? Bitte. Ja?
Was würden Sie denn sagen, wie man das noch verbessern könnte, die Rehabilitation?
Also ich will mal Folgendes sagen und Ihnen ein paar Zahlen so an den Kopf werfen. Wir haben in Deutschland 2000 Krankenhäuser und 1000 Rehabilitationskliniken. Das heißt, man kann schon sagen, dass wir, und das gibt es in keinem anderen Land, sehr viele Betten haben, in denen Menschen stationär aufgenommen werden, zum Zwecke der Rehabilitation. Also, das sind Patienten nach einem Herzinfarkt, die den gut überstanden haben und wieder auf die Beine kommen müssen. Das sind Menschen, die durch eine Hüftoperation, alte Leute mit einer neuen Hüfte, wieder lernen müssen zu gehen. Das sind Menschen, die eine Krebsoperation hinter sich haben, wie unser Herr Müller, der wieder schlucken lernen muss. Das heißt, Reha-Kliniken haben den Auftrag, die körperlichen, geistigen und seelischen Belastungen oder Folgen der Behandlung möglichst schnell zurückzubilden. Die Frage, die man natürlich stellen kann, ist, warum gibt es das in anderen Ländern nicht? In anderen Ländern macht man das viel mehr ambulant und in den Reha- und in den Akutkliniken. Da gibt es sozusagen nach der Operation ein Reha-Team, was sich dann ein paar Tage um diesen Patienten kümmert, um ihn auf die Beine zu stellen. Dann geht er nach Hause und dann kümmert sich der Hausarzt auf seine Weise um die Fortführung des Gehtrainings. Bei uns in Deutschland ist das etwas anders geregelt. Der Patient kommt ins Krankenhaus, also auf eine sehr luxuriöse Art und Weise geregelt, kommt ins Krankenhaus, wird behandelt und dann wird der Reha-Bedarf festgestellt. Und dann ist es interessanterweise so, dass sowohl die Rentenversicherungsträger als auch die Krankenkassen diese Rehabilitation übernehmen, kostenmäßig übernehmen, um dann in diesen 1000 Reha-Kliniken die Patienten wieder auf die Beine zu stellen, innerhalb von 21 Tagen. Jetzt fragt man sich natürlich, warum, was haben denn die Rentenversicherungsträger damit zu tun? Ja, Deutschland ist ein besonderes Land. Wir haben vor 50, 60 Jahren begonnen, dieses Reha-System aufzubauen. Und damals hat man gesagt, naja, die Rentenversicherung hat ja das Interesse daran, dass die Menschen möglichst lange arbeiten und möglichst lange Rentenversicherungsbeiträge bezahlen. Wir haben kein Interesse daran, dass die Leute früh verrentet werden. Und deswegen ist uns Rentenversicherungsträger es wichtig, dass die Patienten nach einer Akuterkrankung nicht arbeitslos oder erwerbslos werden, sondern schnell wieder auf die Beine kommen und ihrem Beruf nachgehen. Und so ist das bei uns in Deutschland zustande gekommen, dass die Rentenversicherungsträger Hauptkostenträger sind für Rehabilitation. Das gibt es in keinem anderen Land. Also wenn ich in den USA unterwegs bin und denen sage, wie das System bei uns aufgebaut ist, dann kratzen die sich am Kopf und können es eigentlich gar nicht so richtig verstehen, weil es ist natürlich eigentlich Sache der Krankenkasse, dafür zu sorgen, dass die Leute wieder arbeiten. Was gibt es denn noch für Fragen zum Bereich Inklusion, Rehabilitation, Behinderung? Die Dame da hinten.
Sie reden im Moment eigentlich mehr über den Zweig der medizinischen Rehabilitation. Ich möchte einfach noch mal daran erinnern, dass es eben auch andere Bereiche gibt, nämlich berufliche Rehabilitation. Dafür ist die Rentenversicherung oder Berufsgenossenschaften, Arbeitsagentur zuständig, je nachdem, wie der Versicherungsstatus ist oder wodurch die Erkrankung eingetreten ist.
Richtig.
Es gibt auch die Möglichkeiten der sozialen Rehabilitation und die schulische Rehabilitation.
Richtig.
Das ist der Zweig, wo wir jetzt von der
Inklusion
im Bereich der Schule gesprochen haben. Aber ich denke, das Problem ist eigentlich mehr, dass diese Bereiche ineinander greifen müssen und durch dieses gegliederte System hier sehr viele Reibungsverluste eintreten. Ja, und die Menschen, die betroffen sind oder deren Angehörige sehr viel darum kämpfen müssen, um die anderen Bereiche mit einzubeziehen. Und da ist für mich immer so das Problem, dass nach der Entlassung aus der Kurklinik erstmal so ein bisschen positiv aufgebaut wird und dann kommt erstmal ein Loch. Und da denke ich, müsste mehr am Übergang gearbeitet werden. Einerseits auch über die Kurkliniken. Ich kenne das aus meiner beruflichen Praxis, dass dann sogar Beratungen teilweise in den Kurkliniken stattfinden. Aber auch da muss man sich melden, dass man so eine Beratung haben möchte.
Ja, ja, die berufliche Praxis und Kompetenz kommt sehr gut zum Ausdruck. Sie sprechen mir aus der Seele und haben wichtige Dinge benannt. Sie haben vollkommen recht. Wir haben in Deutschland Probleme mit der Vernetzung der verschiedenen Leistungen. Und in der Tat, es gibt unterschiedliche Arten von Rehabilitation, das ist hier alles mit drin. Also zum Beispiel die berufliche Rehabilitation ist ganz wichtig. Und die Prävention übrigens noch viel mehr, also dass man im Vorfeld erkennt, wo gibt es besondere berufliche Problemlagen oder auch arbeitsgefährdende Dinge. Da gibt es übrigens den Begriff der Prähabilitation, dass man also Menschen am Arbeitsplatz unter die Lupe nimmt und sagt, na, also wenn der das jetzt hier weitermacht, dann dauert das nur noch 1-2 Jahre und dann ist der im Burnout oder sonst wie irgendwie. Das heißt, ja, es gibt theoretisch wunderbare Ideen und Konzepte und bei der praktischen Umsetzung hapert es, weil der eine mit dem anderen nicht spricht oder auch die Kostenträger unterschiedlich sind und die Zuständigkeitsbereiche. Und da wäre, wenn wir jetzt schon eben eine Vision im Lehrerberuf uns mal vor Augen geführt haben, da ist natürlich dann Ihre Vision ein wunderbares abgerundetes Bild hier, dass man also diese Vernetzung der unterschiedlichen Sozialträger und Leistungserbringer, dass man die vorantreibt, damit der einzelne Patient und die Angehörigen nicht überfordert sind. Dass also die Sozialarbeiter so ausgebildet sind oder werden, dass die das alles kennen und auch übrigens die Hausärzte, um dann dem Patienten diesen Antragswust auch vom Halse zu halten. Das ist ja dann das Problem. Man muss ja in Deutschland überall Anträge stellen, um etwas zu erreichen und dann stellt man hier einen Antrag und kennt aber gar nicht die Möglichkeiten von anderen Anträgen. Das ist sicher ein großes Problem. Was gibt es noch für Fragen? Gab ja noch eine, hatten Sie noch was?
Ja, meine Frage vorhin bezog sich mehr darauf, was ich bei dem System der Rehabilitation verbessern könnte. Sie hatten jetzt gesagt, wie das funktioniert, aber ich würde halt gerne wissen, was kritisieren Sie daran?
Also,
was
muss besser ganz am Ende habe ich hier 12 Punkte, die mir wichtig sind. Und da steht ein bisschen was zu drin. Also es ist zum Beispiel so, wenn man in Deutschland was am Herzen hat, dann kommt man in eine Herzabteilung. Und wenn die Herzerkrankung besser geworden ist und man sagt, der braucht noch eine kardiologische Reha, dann kommt er in eine Herz-Reha-Abteilung. Ist in anderen Ländern anders. In anderen Ländern guckt man nach den Teilhabestörungen, also nach den Funktionsstörungen. Wenn bei uns ein kehlkopfloser Patient in die Reha-Klinik kommt, dann ist ja klar, wenn man keinen Kehlkopf mehr hat, dann muss man das Sprechen lernen. Ohne Kehlkopf kann man das Sprechen lernen. In anderen Ländern gibt es aber gar keine onkologische Reha für kehlkopfoperierte Patienten, sondern da gibt es ein Speech Rehab Center, also ein Rehabilitationszentrum für Patienten mit Stimm-, Sprech- und Sprachstörungen. Ob nun durch Schlaganfall oder durch Kehlkopfoperation oder wenn es ein Sänger ist, der irgendwelche Knötchen wegoperiert bekam, wie Bonnie Tyler, die hat eine raue Stimme, weil da ein Arzt zu viel von den Stimmlippen weggeschnitten hat. Wenn man da eine Reha braucht, dann geht man in so eine spezielle Sprech-Stimm-Klinik. Das ist bei uns in Deutschland zum Beispiel traditionell gar nicht so, sondern man wird in Schubläden, in Pakete gepackt und wehe, man hat dann auch noch Begleiterkrankungen. Das ist etwas, was sich ändern muss. Ich persönlich bin der Meinung, dass sämtliche Reha-Leistungen von den Krankenkassen bezahlt werden müssen und die Rentenversicherungsträger sich zurückziehen muss, weil mal ist der eine zuständig, mal ist der andere zuständig. Man stellt einen Antrag als Patient und der geistert wochenlang durch irgendwelche Tische und der Patient kriegt kein Schlucktraining oder kein Sprechtraining, weil die Anträge in der Zuständigkeit ungeklärt sind. Also da gibt es eine Menge zu verbessern eigentlich. Das System ist sehr, sehr teuer, aber noch recht ineffektiv. Was gibt es noch für Fragen oder Kommentare? Es waren großartige Fragen. Ich danke Ihnen sehr. Und dann wollen wir auch die Zeit nicht überschreiten. Also wir sind jetzt am Ende. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Machen Sie es gut und brechen Sie eine Lanze für die Inklusion, für die Rehabilitation und für Menschen mit Behinderung. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.